Ja, ich habe vor kurzem mal ein Buch gelesen, das heißt Tanzen im Regen. Und das passt eigentlich auch so ein bisschen auf die Situation. Tanzen im Regen, das heißt eigentlich, ich habe hier mal ein Bild rausgesucht, Leben heißt nicht zu warten, bis der Sturm vorüberzieht, sondern lernen im Regen zu tanzen. Klingt vielleicht ein bisschen zynisch jetzt in der Situation, wo jetzt viele Leute stehen, aber es geht natürlich um das Prinzip, wenn wir mit Lebenskrisen konfrontiert werden, das kann ja alles Mögliche sein. Wie gehen wir in Lebenskrisen, wie gehen wir mit Lebenskrisen um? Und da soll es ein bisschen heute Morgen drum gehen. Wie gehen wir um mit Krisen, mit denen wir in unserem Leben konfrontiert werden? Und eben der Titel kann man sagen: Tanzen im Regen. Auch wenn Regen, wenn die Krise da ist, können wir trotzdem, ich sage es jetzt mal, tanzen. Und wir werden sehen im Laufe der Predigt, was damit gemeint ist. Eine biblische Geschichte, die zu diesem Thema passt oder die dieses Thema aufgreift, finden wir im Alten Testament. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr gerne aufschlagen. Im 2. Chronik, Kapitel 17, fängt es an, aber dann vor allem Kapitel 20, das werden wir gleich lesen auch. Aber 2. Chronik 17, damit will ich anfangen. Und es geht in diesem Kapitel eigentlich, vor allem Kapitel 20, dann um König Josaphat. Ich weiß nicht, ob ihr den König schon mal gehört habt, König Josaphat, ein König im Alten Testament, König von Juda. Und wenn wir uns das Leben von eben diesem König Josaphat anschauen, dann sehen wir, dass er ein Leben mit Gott führte. Im Alten Testament sehen wir immer wieder Könige, die mit Gott gar nichts zu tun haben wollten. Und wir lernen Könige kennen, die mit Gott lebten. Und dieser König Josaphat lebte ganz eindeutig mit Gott. Und da wollen wir uns ganz kurz die drei Verse durchlesen in Kapitel 17, 2. Chronik 17, Vers 3 bis 6. Da wird eben dieser Josaphat beschrieben. Und da steht: Und der Herr war mit Josaphat, denn er, Josaphat, wandelte auf denselben Wegen wie vormals sein Vater David und suchte nicht die Baale, sondern den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten und nicht nach den Werken Israels. Darum bestätigte der Herr das Königtum in seiner Hand. Und ganz Juda gab Josaphat Geschenke und er hatte Reichtum und Ehre die Fülle. Und als sein Herz mutig in den Wegen des Herrn wurde, entfernte er die Opferhöhen und die Ascheren aus Juda. Nur mal so weit die Beschreibung des Königs Josaphat. Josaphat kannte Gott, er wollte ihm gehorsam sein. Er war nicht perfekt. Wir lesen in den anderen Kapiteln davor, dass auch Josaphat bestimmte Entscheidungen traf, die nicht gut waren, die nicht gut waren. Das könnt ihr dann zu Hause mal nachlesen, da will ich jetzt weiter nicht drauf eingehen. Er war nicht perfekt, aber er diente Gott mit ganzem Herzen, mit voller Überzeugung und jeder in seiner Umgebung wusste von seinem Glauben. Und weil jeder wusste, dass Gott mit ihm war, traute sich auch keiner der umliegenden Feinde, das Volk Juda, anzugreifen. Denn sie wussten, da ist jemand, da ist ein König, der lebt mit Gott und wenn wir Juda angreifen, werden wir verlieren. Das war ein bisschen der Kontext. Bis wir zu Kapitel 20 kommen und das ist unser Predigttext heute Morgen. In Kapitel 20 änderte sich dieses, sagen wir mal, dieses Prinzip. Wir können sie nicht angreifen, denn Gott ist mit ihnen. In Kapitel 20 lesen wir, dass es sich eine Menge zusammentat von Feinden Judas, die einen Plan sich ausdachten. Und wir lesen fast das ganze Kapitel heute, aber wir fangen an mit den ersten 12 Versen. 2. Chronik 20, 1 bis 12. Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch Meuniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat: Es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeers von Edom und siehe, sie sind schon in Hasason Tamar, das ist Engedi. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn, vorn im neuen Vorhof und sprach: Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Völker? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag? Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Hause und vor dir stehen, denn dein Name ist in diesem Hause und zu dir schreien in unserer Not und du wirst hören und helfen. Nun siehe, die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, durch die du Israel nicht hindurchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten, siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen, uns auszutreiben aus deinem Erbe, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Soweit mal vorläufig der erste große Abschnitt. Wow, ich finde das wow, was für ein Text, wenn wir den lesen. Im Vers 1 lesen wir hier, dass es einige feindliche Völker gab, die Moabiter, die Ammoniter und die Meuniter. Und die wollten Juda und das Volk angreifen. Und als König Josaphat hörte, da kommen drei mächtige Völker und die wollen uns angreifen, die wollen uns vernichten, die wollen uns töten, dann bekam er Angst. Vers 3, wir haben es gelesen, Josaphat aber fürchtete sich. Eine andere Übersetzung sagt, Josaphat erschrak, als er hörte, unsere Feinde kommen immer näher. Vers 2 steht, es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeeres und sie sind schon in Engedi. Und ich habe mal nachgeschlagen, wie weit das ungefähr war. Es gibt da verschiedene Ansichten, aber ungefähr 50 bis 70 Kilometer waren sie noch entfernt. Und sie kamen näher und näher und näher. Und als Josaphat das hörte, erschrak er sehr. Er fürchtete sich. An sich doch eine ziemlich menschliche Reaktion, oder nicht? Josaphat hörte von dieser Riesenmenge an Feinden, von diesem Heer und er bekam Angst, er fürchtete sich. Und vielleicht kennst du ja das Gefühl auch, du wirst mit irgendeiner Situation konfrontiert, eine Bedrohung, die zu dir kommt, eine schwierige Situation und Angst überfällt dich oder überfällt uns und vielleicht nehmen sogar auch Zweifel die Überhand. An sich ist da nichts Schlimmes dran. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Josaphat hätte auch auf verschiedene Arten und Weisen reagieren können. Welche Auswirkungen hat diese Angst auf mein Reden, auf mein Denken, auf mein Handeln? Zieht die Angst mich immer weiter runter? Lähmt sie mich vielleicht total? Macht sich Panik breit? Wie reagierst du ganz persönlich, und du kennst dich ja am besten, wenn du mit Bedrohungen oder mit schwierigen Situationen konfrontiert wirst? Die erste Reaktion von Josaphat war, er fürchtete sich. Aber der Vers hört ja da nicht auf. Der Vers geht weiter, Vers 3 und 4. Josaphat aber fürchtete sich, und was machte er? Und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Aus allen Städten kamen sie, den Herrn zu suchen. Und das finde ich eine Wahnsinnsreaktion. Er fürchtete sich, aber er lief nicht weg. Er fing nicht an zu zweifeln oder Gott, warum? Nein, sondern er richtete sein Angesicht auf Gott. Er ging in die Gegenwart Gottes und nicht nur er alleine, sondern das ganze Volk mit ihm. Wir haben es gelesen, sie suchten, wie heute Morgen schon jemand gebetet hat, ich glaube der Rudi war es, sie suchten ihre Hilfe bei Gott. Wir haben es gelesen, er rief in ganz Juda eine Fastenzeit aus, er rief das ganze Volk zusammen, um gemeinsam den Herrn zu suchen. Und Josaphat ertrat der Bedrohung durch die feindliche Armee, durch die feindlichen Soldaten nicht alleine gegenüber, sondern das ganze Volk war bei ihm. Gemeinsam, steht hier, suchten sie das Angesicht Gottes. Und die Reaktion, da kann ich noch was von lernen. Und ich denke, wir alle, wenn wir mit Bedrohungen konfrontiert werden, wenn auf einmal schlimme Situationen in unserem Leben passieren, dann ist es richtig, in der ersten Linie oder als allererstes Gottes Angesicht zu suchen. Und ich bin jemand, so von meinem Charakter, der dann erst selber versucht, Lösungen zu finden. Vielleicht bist du ja ähnlich, so wie ich. Ja, dann denkt man über alles Mögliche nach und man versucht, ja, wenn ich dieses mache oder jenes mache oder so oder so oder so. Und irgendwann denke ich dran, ja, lass, wir können ja auch erst mal beten. Und eigentlich finde ich hier bei Josaphat sehen wir genau die richtige Reaktion. Er hörte davon, ja, er hatte Angst, aber direkt anschließend suchte er zusammen mit dem Volk das Angesicht Gottes. Und wenn wir es gelesen haben, dann sehen wir, da standen sie dann, das Volk Juda, mitten im Vorhof des Tempels. Das ganze Volk um ihn herum und mittendrin in der Mitte König Josaphat. Er hat wahrscheinlich damals noch kein Mikro gehabt, so wie ich, aber er stand da und alle Augen waren auf ihn gerichtet, auf den König, auf ihren Anführer. Und dann fing Josaphat an zu beten. Und wir haben das Gebet ja gelesen, Vers 5 bis 12, ich will es jetzt nicht nochmal vorlesen. Das Gebet von Josaphat finde ich einfach, in Niederländisch würde man sagen, geweldig. Einfach fantastisch. So ermutigend zu sehen, wie Josaphat gebetet hat. 5 Punkte nennt er. Zum einen, er erinnert Gott, das Volk und auch sich selbst daran, wer Gott eigentlich ist. Ja, er sagt Gott, du bist doch der allmächtige Gott. Dir ist doch nichts so schwer. Du bist der allmächtige Gott. Zweitens, er legte den Fokus auf Gottes mächtiges Eingreifen in der Vergangenheit. Er sagt also, Gott, du hast doch früher uns schon gerettet. Gott, du hast doch dieses schon in der Vergangenheit gemacht und jenes. Und warum ist das so? Das ermutigte ihn selber und auch das Volk, daran zu denken, Gott hat uns früher gerettet und geholfen, er wird es auch dieses Mal wieder tun. Ja, Psalm 103 kommt mir direkt in den Sinn. Wer kennt den auswendig, die ersten 2 Verse? Und vergiss nicht. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, und das ist genau das, was Josaphat hier tat. Wir wollen nicht vergessen, was Gott uns Gutes getan hat in der Vergangenheit. Und weil er uns in der Vergangenheit geholfen hat, wird er uns auch dieses Mal helfen. Das ist die Erfahrung, die hier spricht. Der dritte Punkt seines Gebetes war, sie standen nicht irgendwo vor Gottes Angesicht, sondern im Tempel. Damals, wir haben es heute Morgen ja schon gehört, hatte Salomo den Auftrag bekommen von Gott, den Tempel zu bauen. Und Gott hatte damals gesagt, jedes Mal, wenn ihr mich suchen wollt, sollt ihr hier im Tempel zusammenkommen und hier zu mir beten. Das war der Platz, das war der Ort, wo Gottes Anwesenheit da war und wo sie zu Gott beten durften. Und Josaphat sagte, genau hier stehen wir jetzt, im Tempel. Und genau hier suchen wir jetzt das Angesicht Gottes. Der vierte Punkt, der auffällt in seinem Gebet, ist, dass Josaphat die Bedrohung durch die feindliche Armee ganz konkret beim Namen nannte. Und er gab auch seine Angst ganz offen zu. Ja, manchmal habe ich schon mit Christen geredet, die sagen, ja, wir dürfen ja nicht sagen, dass wir vielleicht Angst haben oder dass wir, ich weiß nicht was, oder dass wir nicht weiter wissen oder so. Wir müssen ja immer Halleluja preis dem Herrn. Nee, Josaphat war ganz ehrlich. Er gab seine Angst, seine Furcht zu. Er sprach die Bedrohung ganz konkret beim Namen aus. Und das finde ich einfach schön zu wissen, für uns auch, dass wir, wenn wir beten, nicht nur so allgemein beten dürfen, das ist auch gut und richtig, aber dass wir Gott auch ganz konkret bis ins Detail die Dinge sagen dürfen, die uns beschäftigen. Und das machte Josaphat. Und sein letzter Punkt ist, der fünfte Punkt seines Gebetes, er schrie zu Gott um Hilfe. Ja, Josaphat bat Gott darum, einzugreifen. Und er ging sogar noch einen Schritt weiter. Ich weiß nicht, ob wir uns das trauen würden, aber er schrie zu Gott und er bat ihn, Gott, seine Feinde zu bestrafen, zu vernichten. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal getraut hast, sowas zu beten. vernichte meine Feinde. Ich kann mich jetzt so persönlich nicht daran erinnern, dass ich schon mal jemals sowas gebetet habe. Aber Josaphat tat es hier. Bestrafe klingt etwas netter, würde ich mal sagen. Bestrafe meine Feinde. Und diese Bitte sprach Josaphat aus, weil er begriffen hatte, nicht wir können es machen, nicht wir sind stark genug, um unsere Feinde zu besiegen, zu greifen. Und er drückt das aus in nur eine Möglichkeit, und das ist, Gott muss eingreifen. Und er drückt das aus im Vers 12, ich finde das einen ganz tollen Vers. Er sagt, Herr Gott, wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Eine andere Übersetzung sagt, auf dich sind unsere Augen gerichtet. Wenn wir uns das Gebet hier anschauen vom Josaphat, dann finde ich das ein sehr persönliches und auch ein sehr inspirierendes Gebet. Es waren nicht irgendwelche auswendig gelernte Worte, irgendwelche fromme Worte, die man eben mal so betet, die wir jeden Tag immer das Gleiche beten, sondern dieses Gebet, denke ich, kam direkt aus seinem Herzen, voller Überzeugung ausgesprochen. Was für ein Vorbild ist Josaphat hier für mich und für uns alle. Wenn wir uns das Gebet noch anschauen, dann fallen eigentlich drei Sachen auf, auch was noch dazu kommt. Zum einen, Josaphat suchte Gott nicht alleine, er fastete nicht alleine und er betete nicht alleine. Ja, man hätte ja auch sagen können, Josaphat, der König, zog sich zurück in sein stilles Kämmerlein und da suchte er Gottes Angesicht. Nee, er rief das ganze Volk auf, eben lasst uns Gottes Angesicht suchen, lasst uns zusammen beten. Und dann kam mir der Satz in den Sinn, den wir natürlich alle kennen, gemeinsam sind wir stark. Und dieses Bild ist auch ein fantastisches Bild für die Gemeinde. Ja, es geht nicht darum, dass die Ältesten oder der Leitungskreis oder irgendjemand hier das alles machen oder nur die können was machen, sondern es geht darum, dass wir als ganze Gemeinde zusammen Gottes Angesicht suchen. Gott hat uns einander gegeben, um einander zu helfen, um einander zu ermutigen, auch um einander zu korrigieren in der Nachfolge Jesu. Und ihr werdet es noch öfters von mir hören, ich finde Gemeinde was Wunderbares, was Wertvolles, was Kostbares. Gemeinde kann auch manchmal sehr schwierig sein, da bin ich auch ganz ehrlich drüber. Gemeinde kann auch manchmal sehr schwierig sein, aber trotzdem ist die Gemeinde der Ort, der Platz, den Gott uns gegeben hat, um einander zu dienen, um Gott zu dienen. Gemeinsam sind wir stark. Das gilt auch für uns hier als örtliche Gemeinde. Mir kam Johannes 13 in den Sinn. Johannes 13, Vers 34 und 35. Da steht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das heißt, so wie wir miteinander umgehen, das hat Auswirkungen auf unsere Umgebung. Es geht gar nicht anders. Ich habe schon Gemeinden miterlebt, da ist man aus dem Gottesdienst gegangen und vor der Tür hat man sich kräftig gezofft. Also nicht natürlich hier, ne? Ihr würdet sowas nie machen. Aber was für ein Bild gibt das eigentlich an die Nachbarn dann? Man kann sich mal kräftig zoffen, da habe ich überhaupt nichts gegen. Aber trotzdem sollte man das, wenn es überhaupt geht, sich in Liebe zoffen. Ja? Aber welches Beispiel, welches Vorbild geben wir dann an die Umgebung um uns herum? Lasst uns gemeinsam dieses Bild, das wir bei Josaphat sehen, lasst uns gemeinsam in den Kampf ziehen, lasst uns gemeinsam Gottes Angesicht suchen, lasst uns gemeinsam beten und fasten, lasst uns gemeinsam so Hand in Hand in der Nachfolge Jesu stehen. Das war der erste Teil. Wir gehen zum zweiten Teil aus 2. Chronik 20. Wie geht's weiter? Vers 13 bis 19. 2. Chronik 20, 13 bis 19. Sie haben jetzt also gebetet. Josaphat hat gebetet, das Volk hat mit eingestimmt und dann geht's weiter. Vers 13. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen Kindern, Frauen und Söhnen. Aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jahaziel, den Sohn Sechaias, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanias, den Leviten aus den Söhnen Asaf. Und Jahasiel sprach: Merkt auf, ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, der nicht ihr kämpft, sondern Gott. Wow, finde ich Wahnsinn. Nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Und siehe, sie kommen den Höhenweg von Sis herauf und ihr werdet auf sie treffen, wo das Tal endet vor der Wüste Jeruel. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen, tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Morgen zieht ihr ihnen entgegen. Der Herr ist mit euch. Da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde. Und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten von den Söhnen Kehats und den Söhnen Korach schickten sich an, den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit lauter Stimme gen Himmel. Soweit. Josaphat hat gebetet, die 5 Punkte haben wir gesehen und jetzt kommt Gottes Antwort. Gott griff ein. Und was hat er gemacht? Ein gewisser Jahasiel wurde vom Heiligen Geist erfüllt, steht hier. Wir wissen ja, Heiliger Geist im Alten Testament ist anders wie der Heilige Geist im Neuen Testament. Im Alten Testament war der Heilige Geist nur punktuell anwesend und ganz bestimmte Leute, die einen ganz bestimmten Auftrag von Gott hatten, haben den Heiligen Geist erhalten. Ab Pfingsten, Neues Testament, hat sich das komplett geändert. Aber da will ich jetzt weiter nicht drauf eingehen, das wäre dann eine Predigt über den Heiligen Geist. Aber hier sehen wir, dass dieser Jahasiel vom Heiligen Geist erfüllt wurde und dass Gott durch diesen Jahasiel zu seinem Volk spricht. Vers 15, merket auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und auch du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, der nicht ihr kämpft, sondern Gott. Vers 17 nochmal, fürchtet euch nicht und verzaget nicht. Das war die Antwort Gottes auf das Gebet des Volkes. Wahnsinn. Was für eine Zusage. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Ich bin mit euch und ich werde für euch kämpfen. Und genau diese Zusage gilt auch für uns heute. Gott sagt auch zu uns, ruft uns zu, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Ich bin mit dir. Matthäus 28, 20, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Oder Römer 8, Vers 31, ist Gott für uns? Wer kann dann wider uns sein? Und so gibt es noch einige Stellen im Neuen Testament, wo diese Zusage Gottes für uns gilt. Das heißt, wenn du dich in einer Lebenskrise befindest oder vor einer Bedrohung stehst, wenn du angegriffen wirst durch den Teufel, dann darfst auch du wissen, diese Verheißung Gottes ist wahr. Du darfst dich auch ganz bewusst auf diese Verheißung Gottes stellen. Bei Gott an seiner Seite darfst du dich sicher und geborgen fühlen und niemand und nichts kann dich aus seiner Hand reißen. Psalm 121, der Rudi hat schon gebetet heute Morgen. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Unsere Aufgabe ist es, so wie Josaphat das gemacht hat, Gottes Angesicht zu suchen, uns auf ihn zu richten, ihm zu vertrauen. In Vers 19 hier haben wir gelesen, der Geist Gottes fiel auf Jahasiel, er sprach zum Volk und Josaphat und das ganze Volk kniete nieder. Und während der König und das Volk so vor dem Herrn lagen und ihn anbeteten, passierte noch was. Ich weiß nicht, ob ihr aufgepasst habt. Auf einmal kamen die Leviten. Und ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, wer das alles war, aber die Priester, die Leviten, sprangen auf und was taten sie? Sie begannen mit dem Lobpreis Gottes. Luther übersetzt, mit laut schallender Stimme fingen sie an, Gott zu loben. Mit laut schallender Stimme. Gut, dass die Fenster auf sind. Darf jeder hören. Also, normalerweise. Ja? Mit lautem, mit machtvollem Gesang steht in einer anderen Übersetzung. Und wir sehen hier, wir sehen hier schon und gleich kommt das nochmal, wie wichtig der Lobpreis Gottes war und ist. Gott antwortete auf das Gebet des Volkes. Er griff ein und er gab ihnen die Zusage, fürchtet euch nicht. Nicht ihr müsst kämpfen, sondern ich werde für euch kämpfen und ihr werdet die Feinde besiegen. Gehen wir zum letzten Teil. Die Verse 20 bis 30 lesen wir noch zusammen. Dann sehen wir, wie das weiterging, die Geschichte. 2. Chronik 20, Vers 20 bis 30. Sie liegen da vor Gottes Angesicht. Die Leviten beginnen mit dem Lobpreis und dann geht's weiter. Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach: Hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott. So werdet ihr sicher sein. Und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligem Schmuck Loblieder sängen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprechen: Danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen. Es stellten sich die Ammoniter und Moabiter gegen die Leute vom Gebirge Seir, um sie auszurotten und zu vertilgen. Und als sie die Leute vom Gebirge Seir alle aufgerieben hatten, wurden sie einer dem anderen zum Verderben. Als aber Juda an den Ort kam, wo man in die Wüste sehen kann, und sie sich gegen das Heer wenden wollten, siehe, da lagen nur Leichname auf der Erde, keiner war entronnen. Und Josaphat kam mit seinem Volk, die Beute auszuteilen, und sie fanden bei ihnen in großer Menge Güter und Kleider und kostbare Geräte und nahmen sich so viel weg, dass es kaum zu tragen war, und teilten 3 Tage die Beute aus, denn es war viel. Am 4. Tag aber kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn. Daher heißt die Stätte Lobetal bis auf diesen Tag. So kehrte jedermann von Juda und Jerusalem wieder um und Josaphat an der Spitze, dass sie nach Jerusalem zögen mit Freuden, denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben an ihren Feinden. Und sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern, Harfen und Trompeten zum Hause des Herrn. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gestritten hatte. Also hatte das Königreich Josaphats Frieden und sein Gott gab ihm Ruhe ringsumher. Unglaublich die Geschichte, oder? Früh am Morgen, steht hier, machte das Volk sich auf und sie zogen in den Kampf gegen das feindliche Heer. Und noch einmal richtete ihr König sie auf das alles Entscheidende aus. Glaubet an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Und dann kommt dieser Vers 21, wo ich echt drüber nachgedacht habe. Wie kann Gott eigentlich so handeln? Ich weiß nicht, ob du aufgepasst hast oder kannst du nochmal nachlesen. Vers 21 zeigt, dass Gottes Strategie so total anders ist wie unsere oder wie meine, wie unsere menschliche Strategie. Ich würde wahrscheinlich darüber nachdenken, ja, wer sind unsere größten, kräftigsten, die besten Soldaten, die gehen erst. Und dann wird es halt immer weniger. Ne? Aber die besten Soldaten mit den besten Waffen, die ziehen zuerst in den Kampf. Das sind unsere, sozusagen unsere effektivsten Männer, unsere effektivsten Waffen. Die schicken wir vorne weg. Wie hat Gott das gemacht? Wie war seine Strategie? Wie war die Strategie von Josaphat? Wer ging zuerst? Die Sänger. Als allererstes steht, ganz vorneweg kamen die Sänger, die den Herrn lobpreisten. In heiligem Schmuck sollten sie Loblieder singen und dem Herrn danken. Das war Gottes Strategie. Keine Waffe im herkömmlichen Sinne, sondern die Waffe, die sie hatten, war der Lobpreis Gottes. Und als der Lob und der Dank zu hören war, Vers 22, gab Gott ihre Feinde in ihre Hände. Und sie haben sich gegenseitig umgebracht, die Feinde. Das Volk Israel hat gar nichts machen müssen, nur Lobpreis Gottes. Und da habe ich so drüber nachgedacht, ja, Lobpreis, wie ist das eigentlich in unseren Gemeinden oder wie ist das eigentlich bei mir selber? Ich glaube, dass Lobpreis eine ganz wichtige Waffe ist im geistlichen Kampf und Lobpreis ist für mich eine Willensentscheidung. Ich kann mal schauen hier, ja, Vers 22 steht da. Lobpreis ist für mich eine Willensentscheidung. Auch wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich vielleicht Angst habe oder wenn irgendwelche eine Bedrohung da ist, wenn ich eigentlich keine Lust habe, dann ist es wichtig, nee, ich will Gott loben und preisen. Und das war, was das Volk hier tat. Und Gott gab die Feinde in ihre Hände. Gott hatte ihnen Freude gegeben. Es begann mit Angst. Ja, Vers 3, erinnert euch. Josaphat aber fürchtete sich sehr. Aber durch ihren richtigen Umgang damit verwandelte Gott die Angst in Freude. Gott schenkte ihnen den Sieg über ihre Feinde. Und da fand ich ganz interessant, ich will Gott loben und preisen, wenn in meinem Leben die Sonne scheint. Ja, das ist einfach, ne? Kein Problem. Ich will Gott loben und preisen, auch im Angesicht meiner Feinde oder des Feindes. Schon schwieriger. Aber ich will Gott loben und preisen, auch dann, wenn es in meinem Leben regnet und stürmt. Und das ist dieses Tanzen im Regen, das ich am Anfang erwähnt habe. Auch dann, wenn es mir dreckig geht, auch dann, wenn es Probleme gibt in meinem Leben, auch dann, wenn ich mich in Krisen befinde, auch dann will ich Gott loben und preisen. Zusammenfassung, 3 Punkte haben wir gesehen. Erstens, halte fest an Gott, auch wenn du mit Lebenskrisen, Bedrohungen und schwierigen Situationen konfrontiert wirst. Halte fest an Gott. Das ist, was Josaphat uns gezeigt hat. Er lief nicht weg. Er hielt fest an Gott. Zweitens, bete nicht nur, sondern glaube auch. Die Bibel sagt immer wieder, gerade das Neue Testament, Gebet und Glaube gehören zusammen. Und wir können beten, ohne zu glauben. Dann ist das Gebet eigentlich nutzlos. Gebet und Glaube gehören zusammen. Und drittens, sei dir bewusst, dass Lobpreis eine mächtige Waffe im geistlichen Kampf ist. Um es noch einfacher zu machen, 3 Punkte behalte die: Vertrauen, Gebet und Glaube und Lobpreis. Amen.